Dankeschön, Stefan. So, heute ist unser Thema Berufung. Ja, Berufung ist ja ein großes Thema. Es gibt sehr viele Bibelstellen, wo dieses Wort vorkommt in der Bibel. Und heute will ich so auf ein paar grundsätzliche Punkte eingehen. Und ja, möchte erstmal anknüpfen, vielleicht an das, was wir letzten Sonntag gehört haben. Ich war ja dann, ich hatte dieses Thema schon vorher. Ich hatte erst ein bisschen was anderes. Und dann war ich einen Samstag vorher, war ich spazieren. An dem freien Tag war ich lange spazieren alleine. Und irgendwie merkte ich, es ist noch nicht so ganz rund. Und ich ist immer so in der Vorbereitung, sage: Gott, was ist die Botschaft, die du deiner Kirche weitergeben möchtest? Was ist es? Worum geht's? Was ist der Kern? Und irgendwo muss dieser Punkt kommen, wo es mal zündet. Und den hatte ich noch nicht. Und dann bei diesem langen Spaziergang, da kam dieser Punkt von Berufung und Erwählung. Na gut, was bei rausgekommen ist, werdet ihr in den nächsten 20, 25 Minuten hören. Letzten Sonntag hatte Matthias dieses Bild uns vor Augen gemalt, wo er sagt, Gott erschafft die Menschheit oder er schafft ein Gegenüber und er schafft diese Menschheit, hat es verglichen mit so einem Bild mit ganz vielen Pixelpunkten. Und jeder Einzelne ist so ein Pixelpunkt auf diesem großen Bild und in der Gesamtheit ergibt es eben die Menschheit. Und spricht davon, dass wir eben im Spiegel Gottes erschaffen sind, dass Gott den Menschen beauftragt und dass Gott den Menschen befähigt. Und auch in diesem Zusammenhang kam sehr oft dieser Begriff von Berufung, die Berufung des Menschen. Und ihr kennt das vielleicht. So mancher sagt, ja, ich muss erst noch in meine Berufung kommen. Ja, oder ich suche noch nach meiner Berufung. Oder die Berufung, also meine Berufung im Reich Gottes ist das und das. Dinge, die uns zumindest den Internen geläufig sind. Und ja, es geht heute um sozusagen die allgemeine Berufung. Es geht los, dass nämlich Gott den Menschen ruft. Er ruft ihn, und zwar jeden Einzelnen, er ruft ihn und stellt ihn somit vor eine Entscheidung. Nämlich vor die Entscheidung, diesem Ruf zu folgen oder auch diesen Ruf abzulehnen. Diese Entscheidung hat jeder Mensch. Und es geht schon am Anfang der Geschichte des Menschen mit Gott los, als Gott in das Schweigen, was entstanden war, nach dem Sündenfall hineinruft: Adam, wo bist du? Ich glaube, das ruft auch heute noch. Adam heißt ja Mensch. Ja, also das sind Männer und Frauen im Grunde genommen angesprochen. Ja, es ist jetzt nicht spezifisch, also geschlechtsspezifisch. Adam, wo bist du? Und Gott ruft hinein in die Gemeinschaft mit ihm. Er ruft uns hinein zum Glauben an ihn und zum Dienst an ihm und für ihn. Glaube ist letztlich die Antwort auf das Heilswerk Gottes in Jesus Christus. So das Reden Gottes, sein Rufen, wartet auf die Antwort des Menschen. Gottes Ziel ist ja immer Rettung. Durch das ganze Wort Gottes hindurch, altes, neues Testament, in all den Berichten lesen, erfahren wir immer wieder Rettung. Da gibt es bekannte Bilder, also Bilder, die selbst den Menschen geläufig sind, die jetzt nicht allzu oft in der Bibel lesen. Wir lesen, also ich denke, es ist relativ geläufig, was es mit Noah und der Arche auf sich hat. Ja? Noah hat 100 Jahre Zeit, diese Arche zu bauen. 100 Jahre ist eine ganz schön lange Zeit. Ich meine, er baut in der Wüste ein Schiff, wo es noch nie geregnet hat und wo auch kein Meer in der Nähe ist. Ist schon ein bisschen komisch. Aber er hat 100 Jahre Zeit und die Menschen um Noah herum haben 100 Jahre Zeit zu fragen, zu erkennen, zu suchen, warum baut er denn das Ganze? Was hat es denn damit auf sich? Und diese Arche, dieser Ort dient zur Rettung. Letztendlich sind nur 8 Menschen reingegangen. Nicht so viel. Aber das sind die, die an die Rettung geglaubt haben. Es gibt weitere Bilder. Eines der wichtigsten Bilder, was wir lesen, ist der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, wo das Blut des Lammes Rettung verschafft. Die Wanderung durchs Meer, Wanderung durch die Wüste. Immer wieder geht es um die Rettung des Menschen. So, der große Ruf Gottes an den Menschen, er ruft heraus aus der Unordnung einer zerbrochenen und chaotischen Welt und ruft hinein in die Ordnung und Harmonie seines Reiches. So war es ja auch bei Noah. Da wird er beschrieben, dass die Welt in völlig aus den Fugen geraten war. Das sind Dinge, die mag man sich gar nicht vorstellen. Und Gott ruft heraus aus dieser Unordnung, aus der Fremde, aus der Gottesferne hinein in sein Vaterhaus. Könnte sein, dass wir heute wieder in einer Zeit leben, in der Unordnung zunimmt. Also auch gerade diese ganze Geschichte mit der Pandemie, ja, ist ja auch eine Unordnung, die hier zutage kommt. Also ich meine jetzt auch nicht moralische Unordnung, die gab es schon immer. Und ich glaube auch nicht, dass sie zugenommen hat. Also wenn man in die Geschichte reinguckt, selbst im Alten Testament, also finde ich manche Dinge, wo ich sage, also ja, ne? Heute, finde ich, ist die Unordnung, und deswegen nochmal hat sie irgendwie nochmal so einen ganz anderen, ja, nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Heute ist ja so, dass auch Fakten nicht mehr Fakten sind, sondern es gibt Fakten und es gibt alternative Fakten. Ja, also vor 30 Jahren, wo die Mauer gefallen war, beziehungsweise wo die Grenze aufging, da haben alle Zeitungen in unserer Republik doch sehr einheitlich über dieses Ereignis berichtet. Man war sich einig darüber, was geschehen ist. Ja, egal, ob die jetzt mehr so rechts tendiert waren oder mehr links tendiert waren, die haben alle über die gleiche Geschichte berichtet. Haben vielleicht unterschiedlich das bewertet. Das ist ja auch gut so in einer Demokratie, dass man die Dinge von unterschiedlichen Seiten beleuchtet. Heute hat man so den Eindruck, dass sozusagen die tatsächlichen Fakten nicht mehr unstrittig sind. Und das führt dann zu Polarisierungen in unserer Gesellschaft, die sind nicht gut. Weil da, wo eine Gesellschaft auseinanderdriftet und sich spaltet in Lager, dann kann man sich an 5 Fingern abzählen, was dabei rauskommt. Und das ist nichts Gutes. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man immer im Austausch bleibt, dass man miteinander redet. Wenn das nicht mehr funktioniert, wenn das nicht mehr geht, wenn ich mit dem, der eine völlig andere Ansicht hat, eine völlig andere Weltsicht hat als ich, wenn ich mit dem nicht mehr reden kann, weil ich sage, also so wie du drauf, mit dir rede ich nicht mehr, ja, wenn das abbricht, dann gehen wir den Untergang entgegen. Ja? Dann ist klar, was irgendwann wird es nicht mehr bei Worten bleiben, irgendwann wird es vielleicht tatsächlich auch handgreiflich. Wir haben das tatsächlich auch ja in den Kirchen, dass Menschen dort Gedanken haben von, ja, da gibt es die Gruppe der Gläubigen, die eben ganz rein wird, die richtige Lehre, die reine Lehre. Sie wird zwar dann auch immer kleiner, ja, kleiner und reiner. Gibt es eventuell noch Fixierungen auf bestimmte Personen, die genau diese Botschaften Gottes oder sozusagen die Interpretation dessen, was Gott sagt, in besonderer Weise noch rüberbringt. Man schottet sich zunehmend ab. Das ist nicht unser Auftrag, das ist nicht unsere Berufung. Unsere Berufung ist, diese Welt zu erreichen und nicht die kleine Blase zu bauen, in der wir uns wohlfühlen. Ja? Und das muss immer wieder durchbrochen werden. Und es geschieht eben, indem man miteinander redet. Anders funktioniert es nicht. Also ich weiß zumindest keinen anderen Weg. Und Gott hat es ja auch gemacht. Er ist ja auch nicht im Himmel geblieben und hat gesagt, naja, dumm gelaufen, jetzt ist es halt da schiefgegangen und jetzt lasse ich sie halt zugrunde gehen. Selber schuld. Nein, er macht es nicht, sondern er kommt hinein in diese Welt und wirkt immer und immer wieder hinein. Weil Gottes Absicht, Gottes Plan ist, 1. Timotheus 2, denn das ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist ein Statement. Er will, dass alle Menschen, so, alle Menschen, das heißt, wenn nicht alle hören, der Ruf geht an alle. Gott zwingt ja nicht. Er setzt sie ja nicht unter Druck und sagt, wenn du nicht, dann und so weiter. Nein, ja, die Bibel spricht davon, wenn Menschen, dass Menschen verloren gehen. Das heißt, dass sie in der ewigen Gottesferne bleiben, wenn sie seinen Ruf ablehnen. Ja, es wird dann auch beschrieben mit ziemlich deutlichen und drastischen Bildern, wie das Ganze aussieht. Da ist von Heulen und Zähneknirschen die Rede und so weiter. Also ganz ehrlich, da möchte ich nicht sein und ich weiß, da bin ich ja auch nicht. Also wie ruft Gott oder auch wie oft ruft denn Gott? Einmal und wenn du es verpasst, hast du Pech gehabt. Wie ruft Gott? Kurz zu meiner Geschichte, wo ich ungefähr 14 war, da war ich so auf der Suche nach, warum gibt es mich eigentlich? Ja, ich fühlte mich irgendwie etwas verloren. Ich fühlte mich nicht als Pixelpunkt eines großen Bildes, sondern ich fühlte mich eher wie so ein Staubkorn im Weltall. Ja, so völlig unbedeutend. Und habe gedacht, und warum sollte Gott in irgendeiner Weise ein Interesse an mir haben? Er hat genug Probleme auf dieser Welt. Wird sich nicht auch noch um mich kümmern müssen? So, also hat mich so in dieser großen Fragestellung war. Und dann geschah etwas, was ich ja nicht geplant hatte. Und das ist ja das Schöne. Gott redet ja völlig unvermittelt. Er macht es einfach. Der fragt nicht, bist du bereit, dass ich jetzt zu dir rede? Nein, der macht es einfach. Und da war ich so spazieren, alleine, hing wahrscheinlich irgendwo Gedanken nach. Und dann spricht eine Stimme zu mir, die war so klar und eindeutig wie eine gesprochene Stimme und sagt, komm und folge mir nach. Ich wusste ganz genau, das ist Jesus. Nur Jesus sagt, komm und folge mir nach. Aber wisst ihr was? Ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Sag ich, was mache ich jetzt? Ich habe auch mit niemandem darüber geredet, was ein großer Fehler war. Ja. Hat mir ein paar extra Jahre dann gekostet. Was ich gemacht habe, war, ich komme aus einem katholischen Elternhaus, wir sind sonntags in die Kirche, wir haben vor dem Essen gebetet, wir haben auch nach dem Essen gebetet, wir haben abends gebetet, also wir hatten eine gute, solide Grundlage. Und ich bin dann wieder in die Kirche gegangen, wo ich vorher, ja, viel zu tun, kann gerade nicht, Hausaufgaben und so weiter, bin ich so um diese Sonntagspflicht auch mal drumherum gekommen. Dann bin ich wieder in die Kirche und habe gedacht, okay, Gott zeigt sich dir jetzt in irgendeiner Weise. Aber Gott hat mir den Gefallen nicht getan und ich bin auch sehr froh drum. Was wäre denn gewesen, wenn er das gemacht hätte? Was hätte es denn geändert? Also, Gott spricht zu jedem Menschen. Ich bin absolut überzeugt davon. Und das nicht nur einmal oder zweimal. Aber irgendwann hörst du es vielleicht nicht mehr. Jesus ruft in diese Nachfolge, komm und folge mir nach. Er ruft hinein ins Reich Gottes und das heißt unter die Herrschaft Gottes. Das ist ja so ein Aspekt, der gar nicht so gern gesehen wird. Ja, unter die Herrschaft Gottes. Und Herrschaft heißt ja, ich gebe meine eigene Herrschaft auf und stelle alles, was ich bin, was ich denke, was ich habe und so weiter, alles, was mich ausmacht, das stelle ich unter seine Herrschaft. Also da gibt es keine Bereiche mehr, wo ich sage, naja, also das ja und der Sonntagmorgen von 10 bis 12, ja, der gehört dir auch. Nee, alles. Es gibt keine verborgenen Bereiche mehr. Warum? Weil Gott uns ja heilen will. Und das ist wie beim Arzt. Der kann ja auch nur dir ein Medikament verschreiben, wenn du hingehst und ihm das zeigst, oder? Du sagst, da hängt zwar der Finger weg, aber das zeige ich dem nicht, weil das ist ja so blöd. Also weil da habe ich mich geschnitten hier und so deppert kann man sich doch gar nicht anstellen. Das zeige ich dem Arzt das gar nicht. Nein, du musst Gott auch alles hinhalten, damit Heilung kommen kann. Jetzt gibt es dann ein sehr herausforderndes Gleichnis, das heißt das Gleichnis vom Hochzeitsmahl. Und da sagt Jesus am Ende, viele sind gerufen, aber nur wenige sind auserwählt. Da können wir jetzt ja auf den Gedanken kommen, ups, vielleicht gehöre ich ja gar nicht zu den Auserwählten. Dann habe ich ja irgendwie Pech gehabt. Und wer weiß, ob ich da überhaupt dazugehöre? Woher weiß ich das? Ich lese es mal kurz vor, das steht in Matthäus 22. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest vorbereitet hatte. Er sandte seine Diener aus, um die, die zum Fest eingeladen waren, rufen zu lassen. Doch sie wollten nicht kommen. Darauf sandte der König andere Diener aus und ließ den Gästen sagen, ich habe das Festessen zubereiten lassen, die Ochsen, das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie kümmerten sich nicht darum, sondern wandten sich ihrer Feldarbeit oder ihren Geschäften zu. Einige jedoch packten die Diener des Königs, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig, er schickte seine Truppen los, ließ die Mörder töten und ihre Stadt niederbrennen. Dann sagte er zu seinen Dienern, das Hochzeitsfest ist vorbereitet, aber die Gäste, die ich eingeladen hatte, waren es nicht wert, daran teilzunehmen. Darum, geht hinaus auf die Straßen, ladet alle zur Hochzeit ein, die ihr dort antrefft. Die Diener gingen auf die Straße, holten alle herein, die sie fanden, böse ebenso wie gute. Und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Als der König eintrat, um zu sehen, wer an dem Mahl teilnahm, bemerkte er einen, der kein Festgewand anhatte. Mein Freund, sagte er zu ihm, wie bist du ohne Festgewand hier hereingekommen? Der Mann wusste darauf nichts zu antworten. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße, werft ihn in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Denn viele sind gerufen, aber nur wenige sind auserwählt. Dieses Gleichnis skizziert er den Weg, wie Gott Israel und allen Menschen sein Heil offenbart. Im ersten Teil ist zweimal die konkrete Einladung an sein Volk, an Israel, was die Einladung ablehnt. Und daraufhin öffnet ja Gott die Tür für alle Menschen. Ja, die Knechte bekommen ja den Auftrag zur Weltmission zu sagen, geht hinaus, holt alle ab, die Guten wie die Bösen, egal wo sie sich befinden, und holt sie alle hinein. Und im letzten Teil dieses Gleichnisses befasst sich mit der Frage des Hochzeitskleides. Da ist einer, der nicht das richtige Kleid trägt. Erinnert uns an Offenbarung 3, Vers 5, da steht, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Also Gott stellt die Kleider bereit, die die Gäste erhalten, denn erhalten sie nämlich durch den Glauben an Jesus, durch Umkehr und durch die neue Geburt. Johannes 3, Vers 3, ja, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das ist der Schlüssel. Das frage ich jedes Mal, wenn wir Taufkurs haben, sage ich, was ist der Schlüssel, um ins Reich Gottes zu kommen? Die Taufe ist es nicht. Nein, es ist die neue Geburt. Nur wer von neuem geboren ist, kommt ins Reich Gottes. So, und der Mann in diesem Gleichnis, der kein Hochzeitsgewand trägt, der hat also die Einladung zur Hochzeit, das hat er gehört und hat es verstanden. Er hat dem aber nur äußerlich Folge geleistet. Es war keine innere Buße da, keine Umkehr und er hat damit auch keine Wiedergeburt vollzogen. Also Wiedergeburt heißt ja, ich glaube, dass Jesus meine Schuld, meine Gottesferne ans Kreuz genommen hat. Ich muss nicht mehr bezahlen, sondern er hat bezahlt. Das ist der Glaube, das ist der Kern des Glaubens. Und es ist etwas Geistiges von oben herab, deswegen sagt ja Jesus, ihr müsst von oben herab von neuem geboren werden. Etwas, was Gott gibt. Aber du musst auch Ja sagen dazu, sonst klappt die ganze Geschichte nicht. Also einerseits sagt Jesus an dieser Stelle, ja, viele sind berufen, also gerufen, aber wenige sind erwählt. Das einerseits werden durch die Verkündigung und durch Gottes Reden viele Menschen auf ihn aufmerksam, also werden berufen und verstehen, dass sie ihr Leben unter seine Herrschaft stellen sollen. Andererseits ist aber nicht jeder bereit, diesen Herrschaftswechsel zu vollziehen. Manch einer macht es eben nicht, weil ihm das Leben nach seiner eigenen Fasson wichtiger ist als das Leben im Reich Gottes. Ich hatte da so ein Bild, und zwar das Bild von einem Raum, und zu diesem Raum führt eine Tür. Ja, in diesem Raum, dieser Raum, der steht für Gottes Reich, der steht für Gottes Verheißungen, für Gottes Herrlichkeit, der steht für all das, was Reich Gottes ausmacht. Und um in diesen Raum zu kommen, musst du durch diese Tür. Über diese Tür steht Berufung. Du liest das, Ruf, Berufung. Und dann musst du aber durch diese Tür durch. Die Tür ist Jesus. Jesus sagt ja, ich bin die Tür. Spricht es sogar aus, Johannes 14, glaube ich. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und wenn du dich dann entscheidest, durch diese Tür hindurchzugehen, in diesen Raum hinein, dann wirst du auf der Rückseite lesen, erwählt. Wenn du drin bist, dann weißt du, ich bin erwählt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Du gehörst zu mir, nichts und niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Das liest du, wenn du drin bist. Das liest du nicht von außen. Reich Gottes ist keine philosophisch-theoretische Weltanschauung, sondern es ist eine Frage des Lebens. Wo willst du leben? Drin, in dem Raum oder draußen? Du musst dich entscheiden. Will ich durch die Tür durch und will ich dort rein oder will ich nicht rein? Wir haben in den vergangenen Wochen haben wir viel gesprochen über nächste Generation und Generationen. Ich glaube, wir als Eltern, und ich bin der Vater von 3 Kindern, 3 wunderbare Kinder, auf die ich sehr stolz bin. Wann bin ich so glücklich darüber, dass sie alle Jesus nachfolgen? Und das ist nicht in erster Linie mein Verdienst, sondern ihre Entscheidung. Natürlich haben wir als Eltern unseren Teil getan, mit allen Höhen und Tiefen. Aber die Entscheidung, die mussten sie selber treffen. Aber ich glaube, Kinder sehen bei ihren Eltern, ob sie Gott vertrauen oder ob sie nur leere Rituale ausführen und in Gewohnheiten und Zwängen, religiösen Zwängen gefangen sind. Kinder spüren, und gerade Teenager spüren ziemlich deutlich, was echt ist und was eben so aufgesetzt ist. Sie spüren und sehen, ob unsere emotionalen und geistlichen Bedürfnisse gestillt werden in einem Leben mit Gott. Die spüren, ob wir im Frieden leben. Und sie spüren und sehen, ob wir Sicherheit und Halt gefunden haben. Und das nicht eben in einem geschlossenen Weltbild, in einer Blase, wo wir uns abschotten, sondern im Gegenüber mit dem lebendigen Gott. Das macht einen großen Unterschied. Kinder machen ja in der Regel, wenn sie klein sind, erstmal das nach, was die Eltern ihnen zeigen. Und darum ist das natürlich ist die Chance für die Eltern, ein gutes Fundament zu bauen. Teenager oder Heranwachsende, die suchen danach, wer sie sind. So wie ich damals mit 14 oder 13, ich weiß es nicht mehr genau, ich habe mich gefragt, wer bin ich eigentlich? Braucht's mich hier auf dieser Welt? Eigentlich ist das alles viel zu mühsam und zu lästig. Ich habe mich nicht wohlgefühlt. Heute als Älterer, ja, kann ich da ein bisschen lächelnd zurückblicken und sagen, ja, das sind die Schmerzen, die man als junger Mensch durchleidet, wo man anfängt, mal zu entdecken, wer bin ich? Oder wie sagt Mark Twain, glaube ich, war das, der sagte, es gibt zwei wichtige Tage in deinem Leben. Der erste Tag, der wichtigste Tag ist der Tag, an dem du geboren wurdest. Der zweitwichtigste Tag ist der Tag, an dem du entdeckt hast, wofür du geboren wurdest. Also Teenager, sie suchen danach, wer sie sind. Und gehen oft mal die Achterbahn der Gefühle rauf und runter. Ist auch mal anstrengend. Und ich sage euch, für die ist es genauso anstrengend wie für die Eltern. Aber wenn sie Stabilität sehen bei ihren Eltern, dann besteht gute Chancen, dass sie vielleicht auch zur Stabilität finden. Ich war mal auf einem Vortrag, ein paar Jahre zurück, von einem Doktor, der hatte wirklich drei Doktortitel. Und da ging es um Erziehung. Da war ein großer Raum, waren sehr viele Menschen da, die eben in einem erzieherischen Beruf arbeiten, überwiegend Frauen. Und dieser Mann sagte am Ende seines Vortrags quasi wie als Essenz, sagte er, ich möchte Ihnen noch was mitgeben. Das Beste, was Sie Kindern mitgeben können in ihrem Leben, sind verlässliche Beziehungen. Und dann merkte ich so einen innerlichen Aufschrei von Schmerz in diesem Raum. Man konnte es regelrecht spüren, dass ein Teil, wahrscheinlich sogar ein größerer Teil von den jüngeren und auch älteren Frauen und auch Männern, aber überwiegend Frauen, zerbrochene Beziehungen hinter sich hatten. Die dann so verspürten, ja, was für eine Last legst du da auf uns? Aber es ist eben nicht nur eine Last, es ist auch eine Freude, nämlich etwas weitergeben zu können. Sprüche 20, Vers 7 steht, wer aufrichtige Eltern hat, die Gott dienen, der kann sich glücklich schätzen. Fand ich toll, habe ich jetzt letzte Mal entdeckt, diesen Spruch. Wenn du heute an dem Punkt bist, wo du sagst, ich weiß jetzt noch gar nicht, bin ich drin oder draußen? Ja, ich glaube, dass es Gott gibt. Ich weiß auch über das Erlösungswerk von Jesus, dass mit der Herrschaft, ja, bin mir nicht so ganz sicher. Jeden Sonntag, wenn wir hier Verkündigung haben, jeden Sonntag fordern wir Menschen heraus und sagen, gib dein Leben hin. Das heißt ja dieser Herrschaftswechsel. Und sag, komm, bete mit. Ja, es startet im Gebet. Wisst ihr, es hat bei mir 10 Jahre ungefähr gedauert, bis ich tatsächlich zu Gott gekommen bin. Mein Bruder, der hatte mich dann zu Jesus geführt. Der hat 2 Jahre dafür gebraucht. Der war hartnäckig und das war auch gut so. Und da ging es auch los mit einem Gebet. Ich weiß es noch wie heute. Es war nach einem schönen Abend in der Kneipe, wir hatten ein paar Bier getrunken und irgendwie sagte ich am Ende des Abends, Ado, was muss ich tun? Er sagte, das ist ganz einfach. Gott hat dir dein Leben gegeben und du bestimmst es selbst. Aber sein Plan ist, dass er dein Leben in die Hand nehmen kann, dass er dich führen kann. Du musst es unter seine Herrschaft stellen. Ich dachte, okay, mach mal. Dann haben wir zusammen gebetet. Da sind so ein paar Blitze vom Himmel gekommen. Nee, das nicht. Es ist gar nichts passiert. Aber irgendwie so ein paar Tage später war ich dann wieder zurück in Kassel. Ich war alleine zu Hause, ich habe in der WG gewohnt. meinem Zimmer. Und mit einem Mal war es so, wie wenn Gott selbst da ist. Habt ihr das mal erlebt, wenn Gott da ist, mit dir allein im Zimmer? Da gehst du auf die Knie, sage ich dir. Und so ging es mir auch. Ich bin auf die Knie gegangen. Und ich habe mir im Gefühl der 2 Stunden all den ganzen Schrott und Mist, den ich gemacht und den ich gedacht habe, erzählt. Ich habe gesagt, es tut mir so leid. Meine Heuchelei, so. Ach, die anderen, die sind noch viel schlimmer als ich. Also ganz so schlimm ist es bei mir ja nun auch nicht. Ja, das ist nicht in Ordnung, aber weiß, ne, all das habe ich vor Gott hingelegt. Gefühlte 2 Stunden. Danach war ich ein anderer Mensch. Dann ging mein Leben mit Gott wirklich los. Manches ging schnell, bei manchen hat es lang gedauert. Und wisst ihr was, ich bin immer noch auf dem Weg. Immer noch. Wird nicht aufhören. Aber es ist der beste Weg, den du wählen kannst. Und dazu möchte ich dich heute herausfordern. Und auch dich am Bildschirm möchte ich dazu herausfordern. Wenn du noch nicht auf diesem Weg bist, wenn du noch nicht weißt, ob du drin bist, dann geh heute den Schritt. Du musst durch die Tür durch. Anders kommst du nicht rein. Jesus ist das Zentrum. Er ist der Dreh- und Angelpunkt. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, des Lebens. Und wenn du magst, dann beten wir jetzt gemeinsam und du kannst einfach damit innerlich übereinstimmen, du kannst es mitsprechen, wie auch immer du das machst, ist egal, weil Gott kommuniziert immer von Herz zu Herz. Also das, was du mit deinem Herzen zum Ausdruck bringst, genau das kommt bei ihm an. Und ich will es mal jetzt tun, sozusagen dir quasi eine Hilfe darin zu sein, dass du mit dem einfach mitgehen kannst. Vater, ich komme zu dir. Ich habe deine Botschaft gehört und ich weiß, dein Reich, das Leben mit dir, das ist letztendlich das Ziel und Inhalt meines Lebens. Und dort möchte ich auch hin. Und heute will ich dir sagen, ich glaube, dass Jesus Christus für meine Schuld ans Kreuz gegangen ist, dass er bezahlt hat für mich, damit ich leben kann. Und ich will mein Leben ab heute unter deine Herrschaft stellen. Ich will hören, was du sagst und will dir folgen, Jesus. Und ich danke dir, dass du deine Arme ausgebreitet hast für mich, dass ich eintreten darf in den Raum, dass ich kommen darf zu dir. So schließe du mich jetzt in deine Arme und lass es mich auch spüren, dass ich dein Kind bin. Denn du bist, Jesus, du bist mein Herr. Amen. Ja, und Vater, ich möchte auch beten für alle, die hier sind. Auch für die, die schon so lange in diesem Raum drin sind, die vielleicht vergessen haben zu lesen, was dort steht alles. Die auch vielleicht müde geworden sind, zu hören, was du sagst und dem zu folgen. Vater, erwecke du uns neu, dass wir deine Stimme hören, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes in uns spüren und uns belehren lassen von ihm. Und dass wir dir folgen und Reich Gottes bauen, dass wir heraustreten aus unserer heilen Welt, mitunter heilen Welt und hineingehen in diese zerbrochene Welt, um Heilung zu bringen, um dein Wort der Heilung und Rettung zu verkünden. So gib dir uns Kraft und leite du uns. Gib uns deinen Segen, gerade auch für diese kommende Woche, in dem Namen Jesus. Amen. Thank you.